Auch von mir ein ganz herzliches guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier sein darf. Jetzt haben wir schon so viel über die mettische Waffe der Welt geredet. Jetzt habt ihr alle auf jeden Fall mal Zeit zu überlegen, was ihr sagen würdet, was es so ist. Ich habe euch nochmal drei Möglichkeiten mitgebracht. Also ich studiere auch Geschichte, deswegen habe ich mal ein bisschen in der Geschichte herumgekramt. Habe mal so überlegt, wenn ich so überlegen würde in der Antike, was wäre da für mich so das Mächtigste gewesen oder wofür hätte ich vielleicht auch am meisten Angst gehabt? Und ich habe mir gedacht, also so als Römer habe ich sicherlich Angst vor diesen Kriegselefanten gehabt. Also wenn ich jetzt auf dem Schlachtfeld gewesen wäre und so ein Elefant auf mich zugerannt gewesen, gekommen wäre, dann wüsste ich, das war's dann jetzt wahrscheinlich auch. Also hier die Elefanten von Hannibal, von den Karthagern, genau, also hätte ich schon ziemlich Angst gehabt. Ich weiß nicht, ob es da was Mächtigeres gab in der Antike. Wenn ich jetzt mal ins Mittelalter springe, dann habe ich natürlich direkt an Ritter gedacht. Also Ritter, wenn du als einfacher Mensch wieder da, kannst du denen nichts entgegensetzen, du kannst die wahrscheinlich nicht mal verwunden, die sind in ihren Rüstungen dann ziemlich unbezwingbar. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, Ritter waren so die mächtigste Waffe. Wenn ich jetzt so in die Neuzeit komme, dann denke ich mal, vielleicht ist die mächtigste Waffe der Welt eine Atombombe. Also Atombombe ist schon ziemlich mächtig. Es gab es ja nur zweimal in unserer Weltgeschichte, dass sowas passiert ist und die Folgen waren ziemlich verheerend. Jetzt sind das schon über 50, 60 Jahre. Die Technologie hat sich sicher weiterentwickelt. Wir wollen alle hoffen, dass es mal nicht so weit kommt, aber wenn, dann werden wir sehen, dass es wahrscheinlich eine ziemlich große Verwüstung hinter sich lassen wird. Jetzt ahnt ihr vielleicht schon, dass ich heute nicht über Atomwaffen predigen werde, sondern dass es um was anderes geht. Und ich will euch da mal eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich bin, wie manche vielleicht wissen von euch, manche auch nicht, auf einem Bauernhof groß geworden. Wir hatten Kühe und später hatten wir dann Pferde. Und auf dem Bauernhof, da zeichnet sich dadurch aus das Leben, dass immer was zu arbeiten gibt. Also, und wenn man fertig ist, dann gibt es eine neue Aufgabe, die man anpacken kann. Und wenn man damit fertig ist, gibt es eine neue Aufgabe. Und wenn man dann fertig ist, gibt es 10 neue Aufgaben. Und ich war als Teenie nicht besonders arbeitswütig, würde ich mal sagen. Also ich habe mich jetzt nicht um die Arbeit gerissen und ganz sicher nicht an einem Samstag, wo ich ausschlafen wollte, mein Opa hochkam und gesagt hat, heute Joel, heute gibt's für dich was zu tun, wir gehen aufs Feld, in einer halben Stunde gehen wir raus und dann geht's los. Ich habe mich da manchmal schlafen gestellt, aber es hat ihn gar nicht interessiert, da hat er mich trotzdem einfach geweckt und hat mich rausgeholt. Und als ich so, ich weiß nicht, 12, 13, 14 war, hatte ich immer meine Aufgaben, die ich machen musste an einem Samstag und ich habe dann möglichst versucht, allen Menschen aus dem Weg zu gehen, weil neue Menschen könnten neue Aufgaben bedeuten. Deswegen habe ich versucht, allen aus dem Weg zu gehen, meine Aufgaben zu machen und schnell wieder ins Haus zurückzugehen. Und wir haben ein ziemlich großes Grundstück da gehabt und wir hatten eine riesen Hecke und die Hecke wurde am Tag davor geschnitten und ich habe gesehen, da lagen noch die Berge von den Heckeresten. Und ganz tief in meinem Kopf wusste ich, irgendjemand muss die noch wegmachen. Aber ich wurde nicht dafür gefragt, ich mache es ganz sicher nicht weg. Ich habe meine Aufgaben gemacht, ich laufe zurück und dann begegne ich meiner Oma. Und meine Oma fragt mich, Joel, hast du es gesehen mit den Heckenresten, die da noch lagen? Meinte ich, ja, habe ich gesehen. Hast du sie weggemacht? Nee, habe ich nicht. Und dann hat sie zu mir Worte gesagt, die ich bis heute noch weiß. Sie hat gesagt, Joel, ich hoffe, dass wenn du einmal erwachsen wirst, dass du dann gelernt hast, selbstständig zu arbeiten. Und ja, die Worte, die saßen. Also ich habe dann, sie hat mich ganz dezent gesagt, okay, Joel, du glaubst vielleicht, du bist irgendwie so halb erwachsen oder auch nicht, aber so wie du arbeitest, da verhältst du dich noch wie so ein kleines Kind. Ich mache nur nach Befehl. Ich arbeite nur nach Befehlen. Worte, die sitzen. Und darum soll es heute gehen, um die Worte, beziehungsweise wie Jakobus es auch nennt, den Text werden wir uns heute nämlich anschauen, die Zunge. Und ich habe das mal rausgesucht, Jakobus 3 steht der Text, das sind 12 Verse, wir wollen uns da 3 Punkte mal anschauen. Der erste Punkt, wie ihr gleich sehen werdet, der geht lustigerweise überhaupt nicht in die Zunge. Also der Einstieg von Jakobus auf Worte beginnt ziemlich komisch, aber sehen wir gleich. Und dann kommt er aber schon, warum haben Worte eigentlich so viel Macht? Und warum sprechen wir mit gespaltener Zunge? Dann komme ich dann gleich dazu, was ich damit noch meine. Ich lese mal die ersten 2 Verse vor. Jakobus 3, der Jakobus, der Halbbruder von Jesus, schreibt an die Juden, drängt euch nicht danach, Lehrer zu sein, meine Brüder. Ihr wisst ja, dass wir als Lehrer ein strenges Urteil zu erwarten haben, denn wir alle machen oft Fehler. Wer beim Reden keinen Fehler macht, der ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper im Zaum halten. Also Jakobus beginnt und sagt, also liebe Gemeinde, da steht zwar liebe Brüder, aber das sind auch die Schwestern genauso angesprochen, drängt euch nicht alle danach, Lehrer zu sein. Also Lehrer bedeutet so viel wie Menschen, wie jetzt zum Beispiel mich, die predigen oder Menschen, die die Bibel ausgelegt haben und gesagt haben, das ist richtig, das ist falsch, aber auch Menschen, die in der Leitung waren, weil auch sie geben natürlich Lehre weiter. Ich glaube, manche Menschen machen das sehr, sehr gerne, manche Menschen machen das vielleicht auch nicht so gerne, aber die Menschen, die das gerne machen, die machen das gerne, weil es auch schön ist, dass dein Wort was zählt. Dass es schön ist, wenn Leute auf dich hören. Also der Joel sagt was und danach denken die Leute, okay, war gut, war vielleicht auch nicht so gut, aber es ist schön, die Leute verlassen sich auch ein bisschen auf meine Anleitung. Aber Jakobus sagt, Achtung, das ist gefährlich. Ich glaube, er denkt hier an Worte, die Jesus selber gesagt hat. Der hat nämlich im Lukas-Evangelium gesagt, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr verlangen. Er sagt, Lehrer, die haben eine größere Verantwortung vor Gott wie normale Menschen, die das jetzt vielleicht nicht regelmäßig machen. Er sagt, Lehrer, die haben da eine größere Herausforderung, weil sie werden ein strengeres Gericht bekommen. Sagt er hier ganz am Ende, sie werden ein strengeres Gericht zu erwarten haben, weil sie eben, Menschen haben sich darauf verlassen, dass das, was sie weitergegeben haben, richtig ist. Vielleicht ist es aber manchmal so, und das merke ich selber, manchmal gebe ich Sachen weiter, ohne ganz genau wirklich überlegt zu haben, ist es jetzt wirklich so, oder übernehme ich vielleicht eine Meinung, die ich selber mal gehört habe, und ein Mensch denkt sich, okay, Joel hat das gesagt, oder irgendjemand anders hat das gesagt, ich halte mich jetzt daran, aber es war falsch. Dann sagt Gott, hey, ihr werdet ein strengeres Urteil bekommen. Aber das heißt nicht, dass es trotzdem nicht diese Menschen geben soll. Jakobus selber bezeichnet sich dann in Vers 2 als ein Lehrer, er sagt, sondern wir alle, also wir, er ist auch ein Lehrer, machen oft Fehler. Also auch Lehrer, Menschen, die der Leitung sind, die machen oft Fehler. Und jetzt macht er einen ganz interessanten Sprung. Jetzt kommt er nämlich von zum Reden. Denn wer beim Reden keinen Fehler macht, der ist ein vollkommener Mann oder ein vollkommener Mensch. Er springt direkt zu den Worten weiter und sagt aber auch, erwartet nicht von irgendeinem Menschen, dass er perfekt ist. Also ihr müsst auch nicht erwarten von eurer Leitung, von euren Predigern, dass sie perfekt sind. Habt ihr vielleicht schon die eine oder andere Erfahrung mitgemacht? Jeder macht oft Fehler. Kommen wir mal jetzt zu den Worten. Zweiter Punkt. Warum haben Worte eigentlich so viel Macht? Und Jakobus, der holt jetzt ein bisschen aus und bringt ein paar Beispiele. Ich lese die einmal vor. Wenn wir den Pferden Zaumzeug ins Maul legen, um sie uns gefügig zu machen, lenken wir damit das ganze Tier. Seht euch die großen Schiffe an, die von starken Winden getrieben werden. Von einem sehr kleinen Ruder werden sie dorthin gesteuert, wohin der Steuermann es will. So ist auch die Zunge, nur ein kleines Glied und kann sich doch großer Wirkungen rühmen. Und ein kleines Feuer steckt einen großen Wald in Brand. Auch die Zunge ist so ein Feuer, das von der Hölle angezündet wird, eine Welt voller Unrecht unter unseren Gliedern. Sie beschmutzt den ganzen Menschen, macht ihm das Leben zur Hölle. Der letzte Vers ist ganz schön knackig, kommen wir dann gleich dazu. Davor ist es, glaube ich, ziemlich selbsterklärend, was der Jakobus sagt. Er bringt ein paar Beispiele. Er sagt, also ich bin mit Pferden hier aufgewachsen, ich kann das bestätigen, wenn Pferde so Zaumzeug in den Mund bekommen, dann werden die damit praktisch gelenkt. Und das ganze große Pferd, das an sich viel stärker ist als der Mensch, der auf ihm sitzt, gehorcht dem Menschen, weil es ihm eben wehtut, wenn er das nicht macht und es dann hin und her geschoben wird. Oder ein Steuerruder im Vergleich zum Schiff, ein kleines Ding, wenn das Steuerruder in die eine Seite geht, bewegt sich das Schiff in die andere Seite und so weiter. Also kleine Dinge beherrschen große Sachen. Würde Jakobus in der heutigen Welt leben, hätte er sicher ein anderes Beispiel gebracht, nämlich Coronaviren. Kleine Sachen, die die ganze Welt beherrscht haben, zumindest für einige Zeit unseres Lebens. Kleine Dinge beherrschen große Sachen. Und so kontrolliert auch die Zunge im Vergleich zu unserem Körper ziemlich klein den ganzen Menschen. Wir haben vorher Loriot ein bisschen gehört und das kleine Anspiel von ihm und was Worte auslösen können, vor allem was Worte auslösen können, wenn man sie in das falsche Ohr bekommt. Vielleicht hat der Mann das gar nicht so böse gemeint und hat sich's entwickelt und bei der Frau ist vielleicht das ein oder andere schon davor gebrodelt und dann hatte sie die Möglichkeit, das alles mal rauszulassen. Ein kleines Feuer steckt einen großen Wald in Brand, sagt Jakobus in Vers 5. Kennen wir auch, vor allem hier. Also ihr habt ja immer noch sehr trocken. Ich komme ja nicht von hier. Bei uns war es auch schon trocken, aber hier ist ja so, wenn jetzt wirklich jemand einfach nur ein Feuerzeug oder eine Zigarette in den Wald fallen lässt im Sommer, zack, dann entsteht hier ein riesen Waldbrand. Ihr alle habt sicher auch schon Worte gehört in eurem Leben, die werdet ihr nie wieder vergessen oder habt sie bis jetzt nicht vergessen. Ich will euch da immer mal ein bisschen, weil ihr das ja jetzt nicht erzählen könnt, ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Wieder, ich war in meiner Teenie-Phase, vielleicht war ich da jetzt so 13, 14 und ich war im Teenkreis in unserer Gemeinde und ich war zu der damaligen Zeit ein sehr von mir selbst überzeugter junger Mann, der gedacht hat, also eigentlich weiß ich mehr oder weniger alles über das Leben. Ich bin ziemlich schlau, ich weiß ziemlich viel über die Bibel und so weiter. Also ich weiß nicht, ob mir noch so viele Menschen irgendwas vormachen können. Und ich habe das auch raushängen lassen. Und ich habe meine Teenkreisleiterin wohl schon ziemlich damit genervt. Aber ich habe das nicht gemerkt, weil ich dachte, das ist mehr oder weniger normal. Und dann war wieder Teenkreis und ich habe da immer wieder ein paar Sprüche losgelassen. Und dann war Teenkreis aus. Wir sind rausgelaufen und ich habe nochmal irgendwie einen Spruch gebracht. Und dann hat sie sich zu mir umgedreht und hat zu mir gesagt, Joel, wenn du weiterhin so stolz bleibst, dann wirst du niemals eine Frau finden. Und dann dachte, also es war wieder Worte, die sind sitzen geblieben in meinem Kopf. Und ich dachte mir, ja Mensch, vielleicht hat sie recht. Vielleicht muss ich wirklich ein bisschen demütiger werden. Anscheinend finden das die Frauen nicht ganz so attraktiv. Worte, die sitzen. Worte, die hängen bleiben, sowohl negativ als auch positiv. Jakobus hat jetzt ziemlich viele Negativbeispiele. Ich will am Ende noch auf positive Sachen eingehen, weil die mächtigste Waffe der Welt, die ist ja nicht nur negativ, sondern die kann natürlich auch positiv benutzt werden. Kommen wir mal aber zuerst zu Vers 6. Ich habe mal eine andere Übersetzung noch mitgebracht, wo das vielleicht ein bisschen anders geschrieben wird, weil Jakobus schreibt dann, solch ein Feuer ist die Zunge. Von all unseren Gliedern steht gerade die Zunge für eine Welt voller Ungerechtigkeit. Sie beschmutzt den ganzen Menschen, ja, sie setzt den ganzen Lauf des Lebens in Brand. Ihr Feuer ist geradezu von der Hölle entzündet. Also Jakobus, um das mal zusammenzufassen, sagt, von der Zunge, von all unseren Körperteilen steht die Zunge am besten für das Schlechte in dieser Welt und für das Schlechte in dem Menschen. Warum? Weil die Zunge den Menschen beschmutzt. Sie steckt alles in Brand. Also die Zunge und Worte jetzt vor allem, also die Zunge steht ja immer sinnbildlich für Worte, die sind der Ursprung für ganz, ganz viel Übel. Ein falsches Wort in der Beziehung, in der Ehe, zu Freunden, zur Familie kann ganz schlimme Verletzungen hervorrufen. Ein falsches Wort in der falschen Situation kann ganz schlimme Folgen haben. Die Menschen stolpern ziemlich oft darüber. Und ich glaube, Jakobus meint damit nicht nur Worte, die gesagt werden, sondern Worte, die auch geschrieben werden. Damals noch mit Briefen, heute gibt es auch Social Media, heute gibt es E-Mail und so weiter. Da werden manchmal Dinge geschrieben und ich lese da manchmal Dinge, wo ich mir denke, diese Sachen würden diese Personen sich sicher nicht trauen, wenn sie sich gegenüberstehen würden. Da würden sich solche Dinge nicht trauen zu schreiben. Ich denke da jetzt mal, wenn ich jetzt nur an Christen denke, wie Christen miteinander umgegangen sind beim Thema Corona. Also ich glaube, das war keine Glanzstunde von uns Christen. Ich glaube nicht, dass Gott da gesagt hat, das habt ihr aber gut gemacht, sondern nein, da wurde mit ganz harten Bandagen geschossen, egal auf welcher Seite man stand. Den anderen wurde der Glauben abgesprungen, wenn er jetzt für oder gegen die Maske oder gegen die Impfung war. Den wurde da zack, 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 okay, du bist leider kein Christ mehr oder dann ist leider kein Platz mehr für dich in unserer Gemeinde oder was auch immer. Ihr habt das selber erlebt. Oder auch vor Corona war das ja auch nicht viel besser jetzt unter Christen. Bei theologischen Unterschieden. Also, ich nenne einfach mal ein paar, zum Beispiel die Taufe. Kindertaufe, Erwachsenentaufe und so weiter. Oder auch, was bei mir sehr präsent war in meiner Gemeinde, war Endzeit. Was wird passieren in der Zukunft? Und dann wurden da ja auch viele Bücher drüber geschrieben und dann wird sich natürlich in den Büchern bezogen auf den anderen Theologen, der es anders sieht. Und dann habe ich da gelesen in Themen wie, was die Endzeit angeht, Theologe XY sieht es anders wie ich. Ich glaube, der ist kein Christ. Also das ist ein ziemlich heftiges Urteil, wo sich da ein Mensch anmaßt über einen anderen Christen, ohne den wahrscheinlich wirklich zu kennen. Und ich denke mir da, warum sind wir Christen da so manchmal so eiskalt? Warum sind wir da so knallhart im Verurteilen, im Sagen, zack, 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 und ich hau da meine geschriebenen oder meine gesprochenen Worte raus, wenn er es anders sieht wie ich und ich das nicht verstehen kann und sage dann, du bist kein wirklicher Christ oder du bist vielleicht ein wirklicher Christ, aber da solltest du bitte Buße tun, weil da siehst du es falsch. Ich glaube, wir sollten als Nachfolger von Jesus so ein bisschen dem Paradebeispiel von guten, gesunden, aber trotzdem auch ermahnenden Worten anders sein. Wir sollten uns da auszeichnen als Christen, dass wir eine Einheit sind und uns nicht gegenseitig zerfleischen. Ein römischer Kaiser, der hat mal gesagt, da war ein Kaiser Konstantin, der war so ein bisschen der erste christliche Kaiser und er war der Enkel von Kaiser Konstantin. Und der war nur für ganz kurze Zeit an der Macht und der hat gesagt, ich will weg von dem Christentum, ich will wieder die heidnischen Religionen haben. Und der hat gesagt, das Beste, damit die Leute aufhören, Christen zu werden, ist, die Christen auf sich gegenseitig loszulassen. Also da gab es dann einen großen Streit darüber, ist Jesus Gott oder nicht. Und er hat gesagt, wir lassen die Christen einfach machen, die werden sich gegenseitig zerfleischen und die ganzen Leute werden sagen, ich will nicht mehr an Jesus glauben. Seine Taktik ging nicht ganz auf, weil er hat sie gleichzeitig verfolgt. Und unter Verfolgung ist es so, dass Christen anscheinend doch dann eher zusammenhalten, als sich gegenseitig zu zerfleischen. Deswegen hat es nicht so geklappt, wie er sich das gehofft hat und er ist ziemlich schnell gestorben. Aber es ist schon ein Armutszeugnis. Es war ein Kaiser, der ist in christlichen Kreisen aufgewachsen, der wusste ganz genau, wie die ticken. Und er sagt, naja, das Beste, wie man Christen oder wie man Menschen davon abhalten kann, Christen zu werden, ist, wenn sie einfach die Christen beobachten können, wie sie gegenseitig aufeinander losgehen. Ich glaube, kein gutes Vorbild für uns. Kommen wir zum letzten Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Kennt ihr, wollen wir mal Handzeichen, wer kennt die denn? Oder wer kennt denn zum Beispiel der ist wahrscheinlich der bekannteste von denen? John Wayne, genau, das ist John Wayne. Also, mein Vater hat mir eine starke Prägung für Western hinterlassen, weil er war ein riesen John Wayne-Film und er hat alle John Wayne-Filme zu Hause und ich habe die natürlich dann auch alle gesehen. Und jetzt, als ich zu Hause ausgezogen bin und jetzt selber lebe, merke ich, okay, ich mag die Filme auch und ich schaue die mir auch immer wieder an. Was will ich damit sagen? In Western gibt es ganz oft, fast in jedem Western gibt es Indianer. Indianer, die kommen da immer vor, die kommen zum Beispiel auch in so Comics wie diesen hier. Ja, einmal weiterschalten, mein Bild gerade nicht. Genau, Lucky Luke, das sind auch Indianer, die da vorkommen. Ja, genau, die sind da gerade ein bisschen am Sekt probieren. Und so ein ganz geflügelter Ausdruck von den Indianern ist, wenn sie im Umgang mit Weißen sind, Bleichgesicht spricht mit gespaltener Zunge. Also damit sagen sie so viel, die Weißen, die sagen das eine und machen dann aber das andere. Also sie lügen. Sie halten nicht das, was sie eigentlich versprochen haben. Und ich glaube, das ist das, wenn Jakobus schon Indianer gekannt hätte zur damaligen Zeit, das würde er auch zum letzten Punkt sagen. Ich lese euch das noch einmal vor. Der Mensch hat gelernt, jede Art von wilden Tieren, Vögeln, Schlangen und Seetieren zu bändigen. Aber die Zunge, dieses rastlose Übel voll tödlichen Giftes, kann kein Mensch bändigen. Mit ihr preisen wir unseren Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir andere Menschen, die doch nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch heraus. Aber so sollte es gerade nicht sein, liebe Geschwister. Eine Quelle lässt sich doch nicht aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorsprudeln. Ein Feigenbaum trägt doch keine Oliven und ein Weinstock keine Feigen. Und eine Salzquelle kann niemals Süßwasser geben. Also Vers 7 ist nochmal so eine bisschen Zusammenfassung. Tiere wurden gebändigt, die Natur wurde, naja, sagen wir mal so, wenn wir heute gucken, so halbwegs gebändigt. Aber die Zunge, die kann kein Mensch bändigen. Also einen vollkommenen Menschen, wie wir in Vers 1 hatten, den gibt es also gar nicht. Und dann bringt er ein paar Beispiele. Ich glaube, Vers 9 ist ein Beispiel, das er sicher aus dem Gottesdienst entnommen hat. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, ich glaube, das geht uns heute noch manchmal so, wir singen das letzte Lied, wir singen ein Segenslied, wir loben Gott und danach stehen wir auf und drehen uns zum Nachbar um und sagen, ah, der Joel, der hat heute schon wieder so lang gepredigt, das war Wahnsinn. Und was er heute wieder gesagt hat, das habe ich überhaupt nicht verstanden oder das habe ich ganz anders gesehen. Oder wir sagen schlimmere Dinge. Also der Gottesdienst ist aus, wir haben Worte von Gott gehört, wir haben Gott gelobt in Liedern. Und dann fangen wir an zu dratschen, dann fangen wir an zu lästern und so weiter. Und er sagt in Vers 9, das ist doch Quatsch. Wir loben Gott und dann reden wir schlecht über die Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Und dann sagt er, das ist schlecht. So sollte es nicht sein. Und dann bringt er 10, 11, 12, bringt er einige Beispiele. Also da bringt er eine Beispiele, dass eine Wasserquelle nicht süßes und salziges Wasser gleichzeitig hervorbringen kann, ist logisch. Genauso wenig wie ein Feigenbaum keine Oliven tragen kann und so weiter, was er da alles noch bringt. Und so sagt er, aus unserem Mund soll nicht Gutes und Schlechtes gleichzeitig kommen, sondern aus unserem Mund soll nur Gutes kommen. Je nachdem, wie lange ihr, glaube ich, schon in Gottesdiensten unterwegs seid und wie lange ihr Christen seid, habt ihr sicher wahrscheinlich schon ein paar Predigten über Worte, über Zunge gehört und ihr kanntet vielleicht schon diesen Text. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn ihr das schon gehört habt, weil ich glaube, das große Problem ist hier die Spannung, die wir haben zwischen dem Wissen, so sollte es nicht sein, und der Praxis. Aber so ist es leider trotzdem. Deswegen predige ich auch gerne über solche Themen, wo ich weiß, jeder von uns ist da betroffen. Ich bin davon betroffen und wahrscheinlich jeder von euch hat da auch mit seinen Problemen, dass immer wieder, egal wie alt und erfahren ihr wahrscheinlich seid, trotzdem Worte rauskommen, wo ihr euch denkt, Mensch, nein, das war nicht so gut. Und ich möchte euch da ermutigen oder ermahnen, je nachdem. Ich kenne euch nicht so gut, deswegen müsst ihr das selber sagen. Wie gehe ich eigentlich mit Worten um? Vielleicht in der nächsten Woche mal einen Tag zu gucken, einen Tag sich vorzunehmen. Heute will ich mal wirklich konkret darauf achten, was sage ich so den ganzen Tag über? Wie gehe ich mit meinen Worten um? Nutze ich die positiv oder negativ, wenn ich abends so ein Fazit ziehe? Verletze ich andere Menschen damit? Oder vielleicht frage ich mal eine Person, die mir nahe steht, du beobachte mich doch mal einen Tag, was würdest du sagen? Worte, die ich so von mir gebe an dem einen Tag, waren die erbauend, waren die gut, waren die schlecht? Hast du dich davon angegriffen gefühlt, verletzt oder fandest du, Mensch, ich habe heute so viel ermutigende Worte weitergegeben? Weil ich habe viel über die negative Kraft geredet, ich habe es euch gesagt, ich will am Ende noch ein bisschen was über die positive Kraft von Worten sagen. So ein schönes Wort der Wertschätzung und der Liebe von jemandem, wo du weißt, der meint es jetzt gerade richtig ehrlich. In einem Moment, ich nehme einfach mal ein Beispiel von mir, wo ich denke, heute habe ich echt eine schlechte Predigt abgeliefert oder heute habe ich einfach nicht das sagen wollen, was ich wollte. Ich war vollkommen konfus. Und dann kommt jemand nach dem Gottesdienst zu mir und sagt, Joel, danke für deine Predigt heute. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Und alle Gedanken, die ich mir davor gemacht habe, zack, die sind weg, weil ich weiß, ich konnte da einer Person gerade helfen. Und so können wir alle Worte der Liebe und der Wertschätzung an andere Menschen aussprechen. Und vielleicht mal überlegen, jetzt, wenn ich dem anderen Person was sage, hilft es dieser Person eigentlich wirklich weiter oder schadet es ihr vielleicht eher? Oder vielleicht macht eine Person schon seit 10, 20, 30 Jahren die gleiche Sache, den gleichen Dienst in der Gemeinde. Vielleicht putzt schon jemand 30 Jahre in der Gemeinde und man denkt, ich habe es der Person ja schon zweimal gesagt, dass ich es gut finde, dass sie putzt. Muss ich ja jetzt nicht zum dritten oder vierten Mal sagen. Wenn man so lange macht, ist es, glaube ich, ja immer wieder schön zu hören, danke, dass du deinen Dienst, egal ob groß oder klein, weitermachst. Ich bin ja ein Schwabe, eigentlich. Und es gibt im Schwäbischen ein Sprichwort, das habe ich für euch mal ein bisschen hochgedeutscht. Das heißt, nicht geschimpft ist genug gelobt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, manchmal leben wir auch danach. Also solange ich keine Kritik an dem anderen äußere, heißt es, ich bin zufrieden mit ihm. Ist nicht so ein ganz schönes Prinzip, wenn es darum geht, weil wir alle Menschen, wir tanken alle auf, wenn jemand ein ehrliches Lob zu uns weitergibt. Weil Liebe untereinander zeigt sich eben dadurch, dass wir auch liebevolle Worte aussprechen. Ein letztes Zitat zum Abschluss. Nur wer sein Herz zügelt, kann auch seine Zunge zügeln. Ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, am Ende. Weil wenn wir jetzt versuchen, einfach nur unsere Zunge an sich zu verbessern, wird es nichts dazu führen, weil wir haben das selber gelesen, die Zunge spricht nur das aus, was in unserem Herzen ist. Und wenn in unserem Herzen Wut, Zorn ist und die Zunge das ausspricht, dann wissen wir, das kommt jetzt nicht von meiner Zunge, sondern es kommt von meinem Herzen. Also wenn wir da wirklich längerfristige Veränderungen wollen, müssen wir Gott bitten, unser Herz zu verändern. Ich will euch eine letzte Geschichte erzählen von einem positiven Beispiel, wo ein Mensch mir Worte gesagt hat, die mir bis heute sehr positiv in Erinnerung sind. Ich habe schon gesagt, ich bin mit meiner Oma Opa aufgewachsen und das sind echte Schwaben und die leben ganz nach diesem Motto, was ich vorher gesagt habe. Wenn ich nicht geschumpfen habe mit dir, dann war es gut. Wenn ich mit dir geschumpfen habe, war es schlecht. Und wir haben dann irgendwann aufgehört, als ich so 14 oder so, vielleicht war ich auch 12, haben wir aufgehört, die Pferde zu verkaufen und haben dann da Wohnungen eingerichtet, damit Leute praktisch schon wohnen können und dann haben wir umgebaut. Und natürlich durften wir Kinder, wir wurden nicht gefragt, aber wir durften mithelfen. Und dann haben wir wieder den ganzen Tag draußen gearbeitet und ich weiß nicht, was an dem Tag mit dir los war, ich habe es ja vorher gesagt, arbeitswütig war ich eigentlich nicht, aber da hatte ich richtig Lust und habe richtig gearbeitet. Und am nächsten Tag hat mir meine Oma erzählt, dass mein Opa ihr erzählt hat, also er hat es natürlich mir nicht direkt gesagt, das wäre wirklich zu viel verlangt gewesen für seine Verhältnisse, aber er hat gesagt, der Joel, der hat gestern richtig gut gearbeitet, aus dem kann doch was werden. Es war richtig, richtig schön, weil ich wusste sowas, also mein Opa würde sowas nie leichtfertig aussprechen, er hat es ja auch nicht mir gegenüber ausgesprochen, aber ich wusste, das ist ein richtig schönes Kompliment. Und es hat mich motiviert, die nächsten 10, 20 Mal vielleicht deutlich motivierter an die Arbeit ranzugehen. Hätte er wieder nichts gesagt, wäre ich genauso unmotiviert gewesen beim nächsten Mal. Und so können wir die mächtigste Waffe der Welt positiv nutzen. Jakobus, der hat erstmal ein bisschen... Ich weiß nicht, was da los war mit mir, das habe ich nicht so gemeint, das tut mir leid. Aber er sagt auch, unter uns Christen sollte es nicht so zugehen, dass wir uns ständig gegenseitig verletzen mit Worten, sondern bei uns sollte Liebe regieren. Liebe in den Worten, die wir sagen. Und ich möchte euch ermutigen, euch zu hinterfragen, in der nächsten Woche, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, wenn ihr wollt, was sind Worte, die ich so loswerde? Tag für Tag, ganz alltägliche Worte, aber auch Worte in besonderen Situationen, sind es Worte, die ich positiv bewerten würde. Ermutigende Worte, ermahnende Worte können auch positiv sein, je nachdem, wie sie gewählt werden. Und euch da ermutigen, wenn ihr sagt, da habe ich noch Luft nach oben, euch ranzusetzen und zu sagen, ich möchte ganz mit Gottes Hilfe Worte der Wertschätzung, der Liebe und der Freundlichkeit aussprechen. Und dafür möchte ich jetzt noch gerne beten. Ich danke dir, Vater, dass du uns Worte gegeben hast, dass wir uns damit verständigen können. Aber du siehst auch all die Probleme, die wir da immer wieder haben. Und du siehst, dass wir uns vielleicht das schon oft vorgenommen haben und immer wieder gescheitert sind. Ja, verändere du unser Herz, dass wir als Christen von dir getragen, da wissen dürfen, was sind die richtigen Worte, die ich jetzt loswerde, auch wenn es mir schwerfällt, natürlicherweise positive Worte, Wertschätzung und Liebe weiterzugeben, dass ich sage, das ist das, was ich mir vornehmen will, verändere du mein Herz und verändere du da meine Worte. Amen.